Lyrikschule. Gedichte verstehen. Ein Podcast von Johannes Thiele. Willkommen zum Podcast Lyrikschule. In dieser Folge werden wieder drei Texte miteinander in Beziehung gebracht, miteinander verglichen. Der erste Text stammt aus dem 18. Jahrhundert, der zweite aus dem 19. Jahrhundert und der dritte ist ganz aktuell, er stammt aus dem Jahr 2017. Die drei Texte haben ein gemeinsames Thema, es geht nämlich um Ratschläge der älteren Generation an die nächste Generation. Ludwig Christoph Heinrich Hölty, der alte Landmann, an seinen Sohn. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Dann wirst du, wie auf grünen Auen, durchs Pilgerleben gehen, dann kannst du sonder Furcht und Grauen dem Tod ins Auge sehen. Dann wird die Sichel und der Pflug in deiner Hand so leicht, dann singest du beim Wasserkrug, als wär dir Wein gereicht. Dem Bösewicht wird alles schwer. Er tue, was er tu. Der Teufel treibt ihn hin und her und lässt ihm keine Ruh. Der schöne Frühling lacht ihm nicht. Ihm lacht kein Ehrenfeld. Er ist auf Lug und Trug erpicht und wünscht sich nichts als Geld. Der Wind im Hain, das Laub am Baum, saust ihm Entsetzen zu. Er findet nach des Lebens Traum im Grabe keine Ruh. Dann muss er in der Geisterstund aus seinem Grabe gehen und oft als schwarzer Kettenhund vor seiner Haustür stehen. Die Spinnerinnen, die das Rad im Arm nach Hause gehen, erzittern wie ein Espenblatt, wenn sie ihn liegen sehen. Und jede Spinnestube spricht von diesem Abenteuer und wünscht den toten Bösewicht ins tiefste Höllenfeuer. Der alte Kunz war bis ans Grab ein rechter Höllenbrand. Er pflügte seinem Nachbar ab und stahl ihm vieles Land. Nun pflügt er als sein Feuermann auf seines Nachbars Flur und misst das Feld hinab, hinan mit einer glühenden Schnur. Er brennet wie ein Schoberstroh dem glühenden Fluge nach und pflügt und brennet lichterloh bis an den hellen Tag. Der Amtmann, der im Weine floss, der Bauren schlug halb krumm, trabt nun auf einem glühenden Ross in jenem Wald herum. Der Pfarrer, der aufs Tanzen schalt und Filz und Wucherer war, steht nun als schwarze Spukgestalt am nächtlichen Altar. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Dann suchen Enkel deine Gruft und weinen Tränen drauf und Sommerblumen voll von Duft blühen aus den Tränen auf. Ein Gedicht, das sich mit wenigen Worten zusammenfassen lässt. Ich denke, das Hauptthema ist Frömmigkeit. Es ist, wie der Titel schon sagt, der Ratschlag eines alten Landmannes an seinen Sohn. Also die ältere Generation gibt der jüngeren Ratschläge fürs Leben mit an die Hand. Und der zentrale Ratschlag, den Hölty hier mit auf den Weg gibt, ist das in der ersten und in der letzten Strophe wiederkehrende Üb immer Treu und Redlichkeit. Was ergänzt wird durch die Verse und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Es ist also die Forderung, der Rat, den moralischen Wertmaßstäben der Kirche zu folgen und nach ihnen zu leben. Und dann werden im Gedicht zwei mögliche Lebenswege illustriert. Einmal derjenige, der sich an diese guten Ratschläge hält und einmal der sich nicht nach ihnen richtet. Der zweite wird durchaus viel detaillierter beschrieben und auch nicht nur abstrakt, sondern hier wird auch auf einzelne Figuren des Dorflebens verwiesen. Den Anfang macht dabei ein namenloser Bösewicht, dem alles schwer wird, und zwar noch im Leben, zu Lebzeiten, der dann aber, nachdem er gestorben ist, aus dem Grab wieder aufersteht und als ein Höllenhund umhergeht und die Leute tyrannisiert. Danach folgt eine weitere Figur, nämlich der alte Kunz, der ein rechter Höllenbrand war, heißt es da, und der also als Bauer tätig war und seinem Nachbarn Stück für Stück immer ein bisschen von dessen Acker abgepflügt hat, was natürlich eine ganz unredliche Tat ist. Und dafür auch bestraft wurde, indem er nach seinem Tod als ein Feuermann umhergehen muss. Der dritte im Bunde der negativen Vorbilder ist ein Amtmann, der sich offensichtlich einem übermäßigen Alkoholgenuss hingab. Und der vierte und letzte ist dann sozusagen als Steigerung, als Krönung sogar ein Pfarrer, der die Leute dafür gescholten hat, dass sie tanzen und fröhlich sind, der aber selbst offensichtlich ein Filz und Wucherer war, also jemand, der mit seinem Geld geizig umgegangen ist und dafür gesorgt hat, das zu vermehren, und zwar auf Kosten anderer, ohne Rücksicht zu nehmen. Und auch dieser geht am Ende als eine schwarze Spukgestalt umher. Also vier Negativvorbilder, und gerahmt wird das Ganze von dem Rat, dem sehr kurzen, aber eindrücklichen Rat des Landmannes, immer Treu und Redlichkeit zu üben und sich an Gott und Gottes Wege zu halten. Dieses ist das sicherlich bekannteste Gedicht von Ludwig Hölty. Ludwig Hölty ist ein heute fast vergessener Autor, der fast nur noch deswegen bekannt ist, weil mehrere Schulen nach ihm benannt sind und weil er hier und da mal auch von Goethe erwähnt wird am Rand, ja, in Goethes Autobiografie Dichtung und Wahrheit, da kommt Hölty auch ein, zwei Mal vor, deswegen, wer das liest, der wird dann auch diesen Namen vielleicht mal am Rande, aber nur gehört haben, gelesen haben. Nun, das Lied ist auch deshalb bis heute überhaupt bekannt und überliefert, weil es im 19. Jahrhundert ein sehr, sehr populäres Gedicht, ein populäres Lied war. Es wurde nämlich in Preußen ein großer Erfolg und war bis zum Ersten Weltkrieg sogar Pflichtstoff im Schulunterricht der 5. Klasse. Es war sogar so populär, dass das Glockenspiel der Garnisonskirche in Potsdam es über 150 Jahre lang jede halbe Stunde spielte. Also immer zur halben Stunde, nicht jede halbe Stunde, sondern immer nur zur halben Stunde. Zur vollen Stunde wurde etwas anderes gespielt. Die Garnisonskirche spielte übrigens in der Zeit des Nationalsozialismus eine sehr unrühmliche Rolle. Nach der Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 fand hier in der Garnisonskirche ein feierlicher Staatsakt statt, bei dem es auch zu dem berüchtigten Handschlag zwischen Hitler und Hindenburg kam. Die NS-Propaganda instrumentalisierte diese Szene später als eine Art von mehr oder weniger legitimierter Machtübergabe, als die angebliche Wiedergeburt der deutschen Nation. Ursprünglich hatte man auch vor, den ersten neu gewählten Reichstag hier zusammen treten zu lassen in der Garnisonskirche. Das wurde allerdings abgewendet, und so fand die Eröffnungssitzung des neuen Reichstags in der Berliner Krolloper statt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Garnisonskirche in der Nacht von Potsdam dann sehr schwer beschädigt und brannte aus, wurde aber erst in den 60er Jahren 1968 von der SED-Führung zum Abriss freigegeben und wurde dann also gesprengt. Derzeit wird die Garnisonskirche in Potsdam wieder aufgebaut, und logischerweise gab es den zu erwartenden Diskurs in der Gesellschaft, ob man das machen soll, ob man damit nicht den Neonazis eine neue Wallfahrtsstätte errichtet oder ob die historische Fassade wichtiger sei. Ich muss dazu sagen, ich habe 3 Jahre in Potsdam gewohnt. Ich habe dort promoviert an der Universität Potsdam im Bereich Literaturdidaktik und kenne mich in der Ecke sehr gut aus. Also ich habe nicht weit davon entfernt gewohnt, direkt in der Innenstadt. Und wenn man dort vorbeikommt an dem Standort der Garnisonskirche, wo sie jetzt also wieder aufgebaut wird, dann gibt es dort in der Nähe auch das Glockenspiel. Das steht also isoliert dort oder stand lange Zeit dort. Ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt heute noch da steht oder ob es jetzt schon abgebaut wurde, um dann irgendwann wieder in den Neubau integriert zu werden. Jedenfalls stand das dort isoliert und hat auch heute noch dieses Lied von Hölty gespielt, beziehungsweise die Melodie. Und als Melodie hat man benutzt aus der Zauberflöte von Mozart die Arie Ein Mädchen oder Weibchen. Und das kann man sehr gut auf diese Strophen von Hölty singen. Das werde ich jetzt nicht vormachen, aber da gibt es auch Vertonungen, die man sich anhören kann. Das heißt also, das Gedicht hat eine gewisse Geschichte hinter sich. Es war zuerst von Hölty wahrscheinlich eher als Gedicht oder vielleicht auch noch als Lied intendiert, wurde dann im 19. Jahrhundert aber zu einem echten Volkslied und noch popularisiert dadurch, dass es also in der Garnisonskirche immer zu hören war. Beim Volkslied muss man allerdings dazu sagen, dass hier der Text stark gekürzt wurde. Der ganze Teil mit den negativen Vorbildern wurde weggenommen, nur der erste Teil mit dem Bösewicht, dem Namenlosen, der sozusagen stellvertretend für das alles steht, der ist erhalten, aber auch nicht komplett, sondern nur bis zu Nacht des Lebens Traum im Grabe keine Ruhe. Das heißt also auch seine ganze Wiedergängerschaft nach dem Tod wird hier weggelassen. Alles, was so in Richtung Spuk geht, in Richtung Aberglaube, ist in der Volksliedfassung gekürzt. Und es ist auch nachvollziehbar, denn wenn man das so liest, dann ist es eigentlich ja schon fast ein Gruselgedicht, also ein Text, der nicht unbedingt gute Laune macht, ja, der nicht so fröhlich dahingesungen werden kann, sondern der sich im Großteil ja mit diesen negativen Visionen beschäftigt. Und nur ein verhältnismäßig kurzer Teil des Textes ist überhaupt dieser Ratschlag, um den es aber eigentlich zentral geht. Das heißt, Hölty hat hier viel mehr Text darauf verwandt, das Negativbild zu zeichnen. Zu der Tatsache, dass dieses Gedicht von Hölty im 19. Jahrhundert sehr populär war, passt der nächste Text. Er stammt von Theodor Fontane. Zu Fontane muss man vielleicht sagen, dass seine Lyrik, seine Gedichte eigentlich unterbewertet sind. Es gibt natürlich die Balladen, Herr Rebeck von Rebeck im Havelland und Die Brück am Tay gibt es oder auch John Maynard. Und diese 3 bekanntesten Balladen von Fontane werden auch heute noch im Schulunterricht sehr, sehr gerne genommen. Und eigentlich kann man jedes x-beliebige Lehrbuch in Klasse 7 aufschlagen. Es ist immer bei den Balladen, denn die werden in Klasse 7 behandelt, ist immer ein Text mindestens von Fontane dabei. Aber da blendet man aus, dass Fontane daneben auch noch ein umfangreiches Werk an anderen Gedichten hinterlassen hat. Viele Gelegenheitsdichtungen, die uns heute nichts mehr sagen, die wurden also für einen ganz speziellen Anlass damals angefertigt oder für einen speziellen Geburtstag im Bekanntenkreis, aber auch Gedichte, die eine überzeitliche Aussage haben, eine etwas allgemeinere Aussage. Und so auch das folgende. Theodor Fontane, neueste Väterweisheit. Zieh nun also in die Welt. Tue beharrlich, was dir gefällt, werde keiner Gefühle Beute, meide sorglich arme Leute, werde kein gelehrter Klauber. Wissenschaft ist fauler Zauber, sei für Rothschild statt für Ranke, nimm den Main und lass die Panke, nimm den Butt und lass die Flunder, Geld ist Glück und Kunst ist Plunder. Vorwärts auf der schlechtsten Kragge, wenn nur unter großer Flagge. Predge Tugend, predge Sitte. Millionär ist dann das Dritte. Quäl dich nicht mit Wohlerzogen. Vorwärts mit den Ellenbogen und zeig jedem jeden Falles, du bist nichts und ich bin alles. Die Sprechsituation in diesem Text wird so ähnlich wie bei Hölty über die Überschrift klar. Hier heißt es neueste Väterweisheit. Der Text wurde erstmals veröffentlicht 1891. Höltys Text hingegen stammt von 1776, also über 100 Jahre vorher veröffentlicht. Fontane schreibt nun also über 100 Jahre später einen Text, der sich wie eine Antwort auf den so populären, im preußischen Staat so populären Text von Hölty ausnimmt. Auch hier werden der jüngeren Generation von der älteren Generation Ratschläge mit auf den Weg gegeben, und zwar sehr direkte Ratschläge, sehr unumwunden und jetzt in einem ganz, ganz anderen Ton als bei Hölty noch. Da heißt es also, dass man, ja, wie soll man eigentlich sein, um in der Welt erfolgreich zu sein? Man soll mit den Ellenbogen vorwärts gehen und man soll sich für das Richtige entscheiden. Und zwar im Einzelnen soll man sich nicht mit Gefühlen belasten. Ja, also Gefühle in dem Sinne, dass man vielleicht Rücksicht auf andere nimmt, dass man Empathie entwickelt. Das wird hier als Belastung, als Ballast dargestellt. Man soll sich auch mit den richtigen Leuten umgeben und dazu gehören definitiv dieser neuesten Väterweisheit folgend nicht die Armen. Man soll sich auch nicht mit Wissenschaften abgeben, man soll nicht gelehrt werden. Das bringt einem im Leben nichts. Wissenschaft ist fauler Zauber. Man soll sich immer für das entscheiden, was einem Gewinn einbringt. Geld ist Glück, heißt es da, und Kunst ist Plunder. Und dann werden verschiedene Oppositionen aufgemacht, die der Berliner zur Zeit der Veröffentlichung direkt entschlüsseln konnte, für die wir heute ein bisschen eine Annotierung brauchen, also eine Erklärung. Da heißt es, sei für Rothschild statt für Ranke. Rothschild, eine jüdische Bankiersfamilie, die äußerst wohlhabend war und die auch heute noch bekannt ist, ja, also Rothschild ist eigentlich immer noch ein Begriff, die war schon zu Fontanes Zeiten sehr wohlhabend und populär. Sei für Rothschild statt für Ranke, heißt es da. Wer ist nun Ranke? Ranke, heute vollkommen vergessen. Es handelt sich dabei um Leopold von Ranke, das war ein deutscher Historiker, dessen Texte Fontane gut kannte. Dann heißt es weiter, nimm den Main und lass die Panke. Mit dem Main ist natürlich die Assoziation zu Frankfurt ganz naheliegend, also zu einer großen, reichen Handelsstadt. Und die Panke ist hier ein linker Nebenfluss der Spree, also ganz in der Nähe von Berlin. Aber das war damals eben nicht unbedingt das finanzielle Zentrum der Welt und erst recht nicht so ein unbedeutender Nebenfluss wie die Panke. Dazu passt auch, dass man sich für den Butt entscheiden soll und die Flunder links liegen lassen soll. Der Butt ist als Fisch edler, teurer als die Flunder, und selbst wenn die Flunder einem besser schmecken sollte, dann wird hier doch dafür geraten, entscheide dich immer für das Teure, immer für das, was für Geld spricht und nach Geld riecht. Weiter wird dem Menschen hiermit auf den Weg gegeben, zwar Tugend und Sitte zu predigen, aber sich eigentlich nicht danach zu halten. Ja, das ist also nur vorgeschoben, nur Schein. In Wirklichkeit geht es nur um das Geld. Denn es heißt, Millionär ist dann das Dritte. Es geht eigentlich darum, einen Lebenswandel zu führen, der einem etwas einbringt. am besten natürlich Millionen. Und sehr eindrücklich das Ende dieses Gedichts. Du bist nichts und ich bin alles. Das unterstreicht noch einmal diese Mentalität von Egoisten. Nun, wie ist dieser Text aber vielleicht eigentlich gemeint? Wenn man Fontanes Werk ein bisschen kennt, dann weiß man, dass er das hier nicht wörtlich meint. Er entlarvt damit eigentlich die Gesellschaft seiner Gegenwart als eine Ellenbogengesellschaft, als eine Gesellschaft, die aus Egoisten besteht und der es eigentlich nicht mehr um die traditionellen Werte geht, die bei Hölty noch hochgehalten werden. Diese Entlarvung der Geldmoral bei Fontane gibt es übrigens nicht nur in Gedichtform bei ihm, sondern auch in Romanform. Am eindrücklichsten in dem Roman Frau Jenny Treibel. Das ist übrigens ein Text, der einen Untertitel hat. Dort heißt es, wo sich Herz zum Herzen findet. Und das ist ein Zitat aus dem Text, der in der nächsten Folge hier eine Rolle spielen soll. Ich verrate noch nicht, welcher Text das ist. Aber grundsätzlich gilt es so, dass bei Fontane solche intertextuellen Anspielungen immer wieder vorkommen. Aber es würde zu weit führen, das hier alles auszubreiten. Wir konzentrieren uns wieder auf unsere Gedichte und halten fest, dass Fontane hier mit Humor das Gedicht von Hölty sozusagen fortführt in einer neuen Version über 100 Jahre später und darin die Moralvorstellungen seiner Zeitgenossen aufs Korn nimmt und entlarvt und ja quasi eine Karikatur liefert der Ratschläge des Vaters an den Sohn. Und eigentlich könnte man es dabei bewenden lassen, denn das, was Fontane vor über 100 Jahren geschrieben hat, das gilt heute eigentlich noch genauso. Denn unsere Generation, unsere Gegenwart ist doch immer noch geprägt von der Ellenbogenmentalität, vom Egoismus. Diese Verse, die kann man auf eine Kreatur wie etwa Donald Trump auch heute noch anwenden, ohne dass da irgendetwas geändert werden müsste. Dennoch habe ich einen dritten Text ausgewählt, der sozusagen seelenverwandt mit dem Text Neueste Väterweisheit von Fontane ist. Es handelt sich um ein Lied, und zwar von dem Künstler Faber, dem Schweizer Künstler Faber, aus dem Debütalbum Sei ein Faber im Wind von 2017. Und darin gibt es ein Lied, das im Grunde genau zu dem passt, was wir hier heute besprochen haben. Der Text heißt, bleib dir nicht treu. Sag niemals, was du denkst und negiere den Beweis und hör auf dich zu hören. Du sollst dir nicht gehören und dich gelegentlich zerstören. Man soll nicht wissen, wie du fühlst und glaube nie, was man dir sagt. Wechsle die Seiten, wenn's sich's lohnt, und verrat all deine Freunde, wenn man dich dafür belohnt, und bleib dir nicht treu. Sei niemals du selbst, bleib dir nicht treu, halt dich an keiner Regel fest, sei ja nie du selbst. Schreib dir einen neuen Lebenslauf und schreib auf, was gerade läuft. Brich alles ab, zünd alles an, näh dir ein ganz neues Gewand und sei frei von jedem Zwang und bleib dir nicht treu. Sei niemals du selbst, bleib dir nicht treu. Halt dich an keiner Regel fest, sei ja nie du selbst. Sag, du hättest nichts gesehen, sag, du hättest nichts gehört. Sag dem Polizisten, du seist bloß Tourist und weißt von nichts. Bleib dir nicht treu, bleib dir nicht treu. Nun, also das ist natürlich eigentlich ein Lied und es lohnt sich wirklich, sich das auf YouTube zum Beispiel auch einmal anzuhören, findet man ganz leicht unter dem Titel Bleib dir nicht treu, Faber. Und ich kann das hier nur bedingt so eindrücklich vortragen, wie das im Lied rüberkommt. Und es gibt dazu auch ein Musikvideo. Die Musikvideos von Faber sind oft sehr zu empfehlen. Auch dieses in seiner Reduziertheit. Aber konzentrieren wir uns auf den Text. Auch hier wird ein Ratschlag formuliert. Zwar ist die Sprechsituation jetzt nicht mehr so, dass wir hier einen Vater haben, der seinem Kind einen Ratschlag mit auf den Weg geht. Das wird hier offen gehalten, aber offensichtlich wird doch hier eine Generation angesprochen. Ein Ratschlag, der der Generation angemessen scheint. Und anders als bei Fontane ist es nicht mit einem Zwinkern zu verstehen, sondern da spricht sehr, sehr viel Schmerz auch aus diesen Zeilen heraus. Was sind nun also die Ratschläge, die einem hiermit auf den Weg gegeben werden? Dann zum Ersten natürlich das, was immer wieder wiederholt wird, man soll sich nicht treu bleiben. Man soll sich verändern und seine Fahne in den Wind drehen. Wenn es sich lohnt, dann soll man flexibel sein und nicht irgendwelche moralischen Grundsätze verfolgen. Das behindert im Grunde an dieser Stelle nur. Sorgt aber natürlich auch für eine Erosion der Identität. Denn Identität ist ja auch etwas, was durch unsere Moralvorstellungen gebildet wird. Wenn man so will, ist hier das, was Identität ausmacht, die Abwesenheit von festen moralischen Grundsätzen. Man soll sich eben nicht treu bleiben, nicht auf das Gewissen hören. Man soll die Menschlichkeit in sich abschalten und man soll wegsehen. Man soll nicht auf das Leid in der Welt achten und man soll sich herausnehmen, anstatt zu handeln und die Missstände in der Welt anzupacken. Natürlich ist auch dieser Text nicht affirmativ, aber er ist genauso wie Fontanes Text so konstruiert, dass er entlarvt, was diese Generation ausmacht. Den Werteverfall, den Wegfall von Mitmenschlichkeit, Empathie oder, um es religiös aufgeladen zu sagen, wie Hölty es formulieren würde, Nächstenliebe. Drei Texte also, die in ihrer Progression, in ihrer historischen Progression kein schönes Bild zeichnen. Es sind immer wieder 100, 120 Jahre Differenz zwischen den Texten und besser wird es nicht. Bei Hölty haben wir noch eine relativ heile Welt, eine moralisch intakte Welt. Aber schon bei Fontane im ausgehenden 19. Jahrhundert ist diese Moral erodiert und die Treue und Redlichkeit des Menschen ist durch den Kapitalismus aufgefressen. Natürlich, es kommt auch dazu, die Religion fällt weg, der moralische Kompass fällt weg und wird nicht adäquat ersetzt. Das ist das Problem. Nicht, dass die Religion wegfällt, ist das Problem, sondern dass der Ersatz für eine zuvor religiös fundierte Ethik nicht gefunden werden kann. Und das ist etwas, was sich auch in unserer Gesellschaft bis heute fortsetzt und zuspitzt. Gerade bei den Problemen, die wir heute haben, die eigentlich ein Höchstmaß an Mitmenschlichkeit, Toleranz und Engagement erfordern würden, zu denken wäre da an Probleme wie die ganz großen Klimakrise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise. All diese Dinge brauchen eigentlich etwas anderes als das, was wir im Moment für unser zwischenmenschliches Leben haben. Nun, keine Folge, die unbedingt Mut macht, die aber vielleicht hilft, etwas besser zu verstehen, nämlich das, was hinter unserem Handeln eigentlich dahinter steckt. Bestimmte ungeschriebene Verhaltensgrundsätze, das, was unser Handeln eigentlich leitet, fernab von den Sonntagsreden. Und auch diese Funktion von Literatur, uns einen Spiegel vorzuhalten, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles. Nun, aber das war's für diese Folge und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.